Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData.
Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sprechen heute und in der zweiten Episode über den Schwerpunkt Inside Azure. Darum geht's. Präsentiert wird das Ganze von Microsoft und mit dabei sind nicht von Microsoft, wir werden gleich mehr darüber erfahren, Andreas Wolfs und Christian Burutta. Hallo zusammen.
Hi Frank.
Hallo Frank, grüße dich.
Ihr habt euch hier in unserem virtuellen Aufnahmetool mit Azure Andy und Cloud Chris angemeldet. Vielleicht müsst ihr gleich ganz kurz mal erklären, warum AA und CC.
Soll der AA mal anfangen?
Sehr gerne, immer alphabetisch hier, ja.
Ja, das ist historisch bedingt. Wie der Name schon vermuten lässt, beschäftige ich mit dem Thema Azure schon eine Zeit lang. Ja, und es gab eine Zeit, da war ich sehr viel mit einem Kollegen unterwegs. Und der Kollege war Marketing und ich war die Technik. Und irgendwann einmal kam dann die Frage aus dem Podium zu meinem Kollegen und er sagt, ach, frag doch mal den Azure Andy. Und seitdem, und das war es vor einigen Jahren auf der Partnerveranstaltung, und seitdem rufen mich viele Kollegen und viele Partner eigentlich nur noch mit dem Namen Azure Andy.
Okay, und du hast gesagt, okay, wenn man mich so nennt, dann muss ich das einfach adaptieren. Da kann ich jetzt nichts mehr für.
Das hat gut gepasst und wie gesagt, mein Thema war damals schon und es ist heute immer noch, man möchte es kaum glauben, der schnelllebigen Zeit immer noch das Thema Azure und alles, was sich rund um Azure bewegt, ja.
Okay, also der perfekte Spitzname, Cloud Chris. Ähnliche Richtung, ähnliche Erfahrung.
Ja, du Frank, ich bin 99 in der IT gestartet und seit genau 10 Jahren, habe ich jetzt selber erstmal festgestellt, beschäftige ich mich mit dem Thema Cloud. Und ja, es ist genau dazu jetzt immer mehr geworden und ja, ist mein Lieblingsthema, womit ich aufstehe und wieder ins Bett gehe. Ja, und insofern hat es sich irgendwie so ergeben, dass ich den Spitznamen Cloud Chris trage.
Okay, also Spitznamen sind in der IT anscheinend weiter verbreitet, als man glauben mag. Also ich war verwundert, als Azure Andy da stand und dann kommt auch noch Cloud Chris und ich dachte so, was ist hier los? Woher die ganzen Spitznamen? Aber dann ist das vielleicht weiter verbreitet, als ich vorab getippt hätte. Ein bisschen wollen wir natürlich auch über euch erfahren. Ich würde vorschlagen, wir gehen hier mal alphabetisch vor. Andy, vielleicht kannst du uns kurz erzählen, Azure Andy ist schon lang mit diesem Produkt, mit dieser Form irgendwie in Berührung gekommen. Vielleicht ein bisschen zu deiner Person, damit wir einen Überblick bekommen.
Ja, gerne. Also ich bin auch schon ein paar Jahre in der IT, also Ende der 90er Jahre, um es genau zu sagen, habe ich mich auch mit IT näher befasst. Davor habe ich auch noch ein paar andere Sachen gemacht in meinem Leben probiert, aber seit Anfang der 2000er sehr intensiv dann. Und 2003 kam dann mal eine Anfrage von Microsoft. Die haben damals Leute gebraucht, die ihre Software, wie sie damals noch vertrieben haben, supporten. Und da habe ich mal angefangen, habe gesagt, schau es dir den Laden mal an. Und aus dem mal anschauen sind dann knapp 19 Jahre geworden. Und in der Zeit habe ich halt sehr viel mit Technologie immer zu tun gehabt. Angefangen, wie gesagt, im Support, dann später gewechselt in die Partnerschiene rein, weil wie man vielleicht, wenn man den Hersteller Microsoft kennt, weiß man ja, dass die sehr wenig selber machen, sondern das meiste Geschäft die Partner damit machen oder Partner machen lassen. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, ja, das hat sich ganz gut angehört und habe dann seit 2005 haben wir dann ein Team in Deutschland aufgebaut, die sich speziell dafür um die Anliegen der Partner gekümmert haben. Ja. Und damals war ich noch im Datacenter-Umfeld tätig, das heißt, da gab es noch keine Cloud. Ja. Da hieß es dann noch Windows Server. Ja. Und dann kam dann irgendwann mal die Virtualisierungsschicht mit dazu. Also das heißt dann, also die Virtualisierungsschicht von Microsoft heißt dann Hyper-V. Da haben wir halt sehr viele Partner, sagen wir damals schon, evangelisieren müssen, warum sie Hyper-V nehmen sollten und nicht VMware, der damals schon gesetzt war. Ja. Und ja, es war im Oktober 2008, da hat unser damaliger Technologievorreiter, der Ray Ossi, auf einer Cloud-Konferenz das erste Mal unsere Windows-Azure-Plattform vorgestellt. Ja. Und da hat man doch gar nicht sich vorstellen können, was daraus, was es sein soll. Ja. Und ganz ehrlich sagen, ich habe das auch gar nicht so richtig ernst genommen damals. Ja. Erst als es dann so 2010 gab es dann die erste Version, die man dann auch nutzen konnte, also als wo die Kunden auch nutzen durften. Ja. Und seit der Zeit habe ich mich dann eben mehr oder weniger mit dem Thema beschäftigen dürfen, weil es war wirklich damals so, der Manager kam im Raum rein und hat gesagt, wir haben da sowas Neues, das heißt Azure, wer will denn das machen? Und da hat sich scheinbar keiner gemeldet, ich war an dem Tag nicht da und am nächsten Tag hieß es, Andi, du machst ab morgen Azure. Ja. Seitdem habe ich mich mit dem Thema Azure beschäftigt. Ja. Und da bin ich in das Thema reingewachsen. Und das ist schon, ja, ich sage jetzt mal, auch bestimmt 10-12 Jahre her, seitdem ich mit dem Thema Azure damals noch begleitend und seit ein paar Jahren eigentlich fast tagesfüllend mit dem Thema Azure beschäftigen darf.
Ja, du hast gerade gesagt, du warst sehr lange bei Microsoft. Das heißt, du bist erst vor kurzem woanders hingegangen, nämlich zu Tech Data. Wir haben jetzt quasi einen Tech Data internen Podcast. Das kann man so sagen, weil Chris, du bist auch bei Tech Data. Und das Thema Azure ist aber immer noch deins, Andi, ne? Also das kann man so unterstreichen. Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, unser Themenschwerpunkt heißt ja auch Inside Azure, was Azure genau ist.
Ja, Azure, also ich fange dann immer meistens einen Schritt vorher an, weil die meisten fangen nicht an, was ist Azure, sondern die fangen jetzt, was ist überhaupt Cloud. Ja? Und dann sage ich immer, Cloud ist bei mir ja kein Ort, wie man vielleicht vermuten will, wenn man es so hört, sondern es ist ein Betriebssystem. Sag, wie betreibe ich meine IT heute richtig, modern, ja? Und ich sage mal, für mich sind zwei Kenngrößen von der Cloud. Einmal das Thema, ich habe ein Portal, ein sogenanntes Self-Service-Portal, wo sich User selber bedienen können, was sie wollen, wie in einem Supermarkt ihre Waren zusammenstellen können. Am Ende sage ich zur Kasse und zahle dafür. Ja? Und das Zweite ist, man automatisiert sehr viel. Also das Thema, ich mache nicht mehr alles so wie früher, so Turnschuh-Administration, sondern ich habe sehr viele Tasks, die vorbereitet und nur noch auf den Knopf drücken und die werden automatisiert im Hintergrund bereitgestellt. Und dann bin ich schon beim Thema Cloud richtig. Ja? Und Azure ist nichts anderes wie eben ein Cloud-Provider, ein sogenannter Public-Cloud-Provider, der diese Dienste gehostet und das zwar im Vergleich zu vielleicht zur Private-Cloud weltweit anbietet. Azure ist ein globales, verbundenes Netz. Also Azure betreibt auch eigene, also Microsoft betreibt auch eigene Netzwerke, die Microsoft gehören, auch Unterseekabel, also wirklich ein interessantes Thema. Und da verbinden sie ihre Netzwerke miteinander, ihre Datacenter miteinander, damit die Kunden möglichst nah am Rechenzentrum da sind und auch überall, egal auf der Welt, wo sie arbeiten wollen, dürfen, müssen, auch das Azure nutzen können.
Ihr habt beide diese Zahl 10 Jahre genannt. Wenn ihr so zurückschaut, also was in den letzten 10 Jahren so passiert ist, Andi, du hast gerade auch gesagt, irgendwie 2008 konnte man sich das noch nicht so vorstellen, dann 2 Jahre später wurde das alles so ein bisschen greifbarer. Wenn ihr jetzt beide mal so zurückschaut, Chris, du hast auch gesagt, seit 10 Jahren bist du in diesem Feld wirklich ganz tief drin. Hättet ihr euch das so vorstellen können, was so in den letzten 10 Jahren passiert? Und dass das, was wir heute im Jahr 2022 haben, genau so entsteht? Oder war das so völlig fern von dem, was man sich vorstellen konnte?
Ja, wenn du das so fragst. Also ich, ganz ehrlich, hätte es mir nicht vorgestellt, dass wir da sind, wo wir heute sind. Aber ich hätte es mir gewünscht. Also tatsächlich, die Entwicklung ist gut, dass es sie gibt, dass sich Technologie weiterentwickelt. Jetzt müssen wir uns halt auch noch vom Mindset dementsprechend weiterentwickeln und dem Ganzen auch Gehör schenken. Und ja, also ich finde es atemberaubend, die Geschwindigkeit, wie sie zugenommen hat. Aber um nochmal auf den Punkt zu bringen, um deine Frage zu beantworten, ich hätte es so nicht erwartet, dass wir da heute sind, wo wir sind. Also mit dem Blick von vor 10 Jahren auf heute, muss ich sagen, alle Achtung, die Entwicklung übertrifft meine Erwartung definitiv.
Kann ich nur zustimmen. Also wie gesagt, ich durfte mich damals mit dem Thema Windows Azure beschäftigen. Ja? Und wenn man zurückgeht in der Anfangszeit, sah das ja noch ganz anders aus. Also es war sehr sperrig, also es gab auch keine grafische Oberfläche oder nur eine sehr abgespeckte grafische Oberfläche. Das heißt, man musste sehr viel schon damals mit sogenannten PowerShell arbeiten, also dem Command-Line-Interface. Und die Partner, mit denen ich mich meistens da unterhalten habe zu der Zeit und auch heute noch, kommen aus dem SMB-Markt, also dieses Small- und Mid-Market-Medium. Und die sind dann eher so, dass sie sich gerne mal was sehen wollen. Das heißt, eine grafische Oberfläche, auch am Windows-Server zum Beispiel, ist der immer noch sehr beliebt, die grafische Oberfläche. Und die gab es bei diesem Azure damals nicht wirklich. Also es gab zwar eine grafische Oberfläche, aber die war grottig, die war langsam und mit der konnte man nicht richtig anfangen. Wenn man was machen wollte, musste man immer in die PowerShell reingehen. Deswegen habe ich mir damals gedacht, also, ich glaube nicht, dass das was für meine Partner ist. Also das war wirklich ganz, ganz, ganz komisch. Ja? Und es hat sich Gott sei Dank, wie der Chris schon sagt, rasant schnell entwickelt und ist. Ich konnte es mir aber auch nicht vorstellen, wohin der Trend geht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, was wir heute in der Cloud für Dienste bereitstellen können, egal ob das jetzt eine Microsoft ist oder einen anderen Hypervisor, das ist schon sehr, sehr, sehr mal brutal. Also konnte man sich damals nicht vorstellen, überhaupt nicht.
Ja, ich meine, wenn man allein sich vorstellt, mein erster Kontakt mit der Cloud war ja wahrscheinlich die E-Mail, würde ich sagen. Also so ein klassisches GMX oder so ein Web.de-Account. Und da hat man es genutzt, aber man hat sich noch keine Gedanken gemacht, das ist in der Cloud. So, man hat es einfach als Service genutzt. So. Und ich glaube, das geht ganz vielen Menschen zu dem Zeitpunkt genauso und eventuell auch heute noch, oder?
Ich hatte auch damals mir einen GMX-Account angelegt, ne, aber einen Yahoo-Account inzwischen und so weiter. Aber so wirklich mir bewusst gemacht, dass ich da Cloud-Services nutze, also wirklich einen Dienst aus der Cloud. Ich habe mir halt keine Gedanken gemacht, dass ich mir irgendwo einen 24x7 verfügbaren Rechner hinstelle und da irgendwie einen Mail-Dienst drauf habe oder so. Nö, also hat man einfach so herrlich genutzt und hat sich auch gar keine Gedanken gemacht, wo sind meine Daten oder so, ne? Also gar nicht.
Du hast es eben ja schon gesagt, ne? Es hat ja dann was mit dem Mindset auch zu tun. Also wie gehen wir damit um? Erstmal wissen wir alles, was wir da machen? Also schauen wir hinter diese berühmte Oberfläche? Und dann natürlich auch, die Technologien entwickeln sich immer weiter, aber wie kommt das Mindset, die Einstellung, die Haltung überhaupt mit, oder? Also das ist ja wahrscheinlich ein riesiger Brocken.
Absolut. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in einem Zeitalter geboren wären, wo es ein Rechenzentrum on-premise, also vor Ort gar nicht gibt, sondern quasi wir unser IT-Leben beginnen mit dem, mit der Cloud, hätten wir, glaube ich, viele Diskussionen nicht. Andersherum vergleiche ich das Thema auch mal. Wir sind ja zum Beispiel geboren in ein Zeitalter, wo Strom für uns aus der Steckdose ganz normal ist. Ja, und da diskutieren wir gar nicht drüber. Und das erleben wir eigentlich wieder hier, was schon vor 100 Jahren passiert ist. Damals haben wir noch unseren Strom mit einem Generator auf dem Hof gemacht, jedes große Unternehmen, die irgendwie Blech spiegen und drehen und so weiter oder auch dann eben mit einer eigenen Stromversorgung und dann hat einer ein Business draus gemacht, ich schicke dir Strom ins Haus, so. Ja, und das ist völlig normal und Strom ist halt ein sehr kritischer Dienst, wenn der nicht da ist, dann geht halt nichts, dann geht auch Daten nicht am Ende des Tages so. Und das passiert hier wieder. Ne? Jetzt haben wir das Thema, da macht einer ein Business aus Rechenzentrumsinfrastruktur und das können wir halt konsumieren nach Bedarf. Und da sind wir an dem Punkt on demand. Also ich habe die Möglichkeit, mich auf mein Business zu konzentrieren. Ich kann das machen, was mich nach vorne bringt und womit ich quasi Umsatz mache. Und alles andere beziehe ich in dem Umfang, wie ich es halt brauche, on demand, wie ich es halt brauche. Ne? Also ein gutes Beispiel ist auch, warum soll ich mir eine Kuh kaufen, wenn ich nur die Milch will? Ne? So. Und das ist eben das, was halt eben schon beim Strom-Business passiert ist, vor 100 Jahren passiert jetzt mit Daten.
Aber das Thema Generator hat jetzt bei mir ein ganz neues Bild wieder raufgeworfen, weil ich hatte ja mal das Glück, ich war ja mal bei einem Rechenzentrum bei Microsoft vor Ort, und zwar damals in Dublin. Und allein, was die an Notstromaggregate, eine unglaubliche, sagen wir, Auflistung an Notstromaggregaten haben, falls da Strom mal ausfallen sollte. Und Anekdote, zum Beispiel, als die damals das erste Mal Dublin in Betrieb genommen haben, ist erstmal auf der Insel der Strom ausgefallen. Und da haben sie gemerkt, oh, der Strom langt ja gar nicht für unser Rechenzentrum. Da haben die echt dann von Festland eine Leitung Strom rübergezogen, extra allein für dieses Rechenzentrum nochmal, damit es autark betrieben werden kann. Ja. Und zum Thema Notstromaggregat, wenn die müssen ja regelmäßig angeschmissen werden zum Testen, aber auch um den Diesel zu verbrauchen, weil der Diesel kann ja nicht so lange stehen. Das heißt, wenn die regelmäßig ihre ganzen Generatoren anschmeißen, ist da aber ganz schön was los. Und wenn sie sich da mit den Ortsansässigen unterhältst, dann sagen die, ja, die gehen dann immer hin und lassen sich die Haare föhnen umsonst, weil es dann schöne warme Luft hinten rauskommt. Ne? Also das sind so, weil dann sieht man mal die Dimensionen bei so einem Rechenzentrum gegenüber, sage ich, das nicht despektierlich gesehen, aber gegen ein Rechenzentrum aus dem Keller, gegenüber halt so einem Cloud-Rechenzentrum von so einem Public-Cloud-Provider wie Microsoft eins ist. Ne? Und diese Dimensionen erlebt man halt wirklich nur, wenn man dann wirklich mal, so wie ich, vor Ort ist und mal diese Weite sieht, wenn man auf einem, wir hatten damals in Dublin auch noch schönes Wetter, also sehr, sehr selten in Dublin.
Ja, man kann sagen.
Konnten wir da aufs Dach steigen und haben gesehen, was für ein Feld, wie das ist. Das sind wirklich, also die meisten kennen ja vielleicht noch einen Flugplatz, so einen Hangar, und da stehen etliche Hangars voll mit Servern. Also das ist schon beeindruckend, wenn du sowas mal gesehen hast, ne?
Ja, auch etwas, worüber wir uns keine Gedanken machen. Also dann, ja, sind irgendwo Server, Farmen oder was man dann irgendwie so dann hört. Und dann macht man sich so, ja, einen Keller voll mit Rechnern irgendwie. Also, aber wie das dann wirklich dann in der Breite aussieht. Es gibt ein in der IT, glaube ich, relativ weit verbreitetes Beispiel mit einer Pizza. Also man kann sich selbst da eine Pizza ja, aufbacken oder man bestellt eine. Ist das auch dieses Beispiel, was ihr gerne nehmt oder was euch bekannt ist? Mir ist es schon an verschiedenen Stellen schon mal über den Weg gelaufen.
In der Tat, also das benutzen wir immer sehr gerne als Vergleich, weil ich sage, in der Cloud hast du ja verschiedene Dienstmöglichkeiten. Also du hast so, ich fange jetzt mal ganz ein bisschen technisch an, nämlich mal sogenannten Infrastructure as a Service Diensten, also IaaS, sagen wir da gerne dazu, ja, oder diesen Plattform as a Service, und dann gibt es diesen Software as a Service. Und Software as a Service ist wieder das schöne Beispiel, das ist das E-Mail aus der Cloud. Ja, und annektiert dazu habe ich die Möglichkeit, als Vergleich zu bringen, wenn ich dann gerne Lust auf Pizza habe, gibt es mir verschiedene Möglichkeiten, wie ich mir die angedeihen lasse. Ja. Und traditionell hergestellt, also on-premise, brauche ich dazu natürlich einiges. Ich muss einkaufen gehen, ich muss die Zutaten kaufen, ich muss den Teig machen, ich muss die Pizza belegen, ich muss sie in den Ofen schieben, dann darf ich es essen und am Ende des Tages muss ich doch den Abwasch wieder machen, weil dann muss ich das Geschirr und den Teller wieder abwaschen. Ja. Und dann kommt die sogenannte Infrastruktur. Da spare ich mir nämlich praktisch das Einkaufen gehen, weil dann nutze ich schon den Teig, den fertigen, belege sie noch, schiebe sie in den Ofen rein und esse dann nur noch. Und dann kommt Plattform. Plattform ist dann, vergleiche ich immer ganz gerne, ich ruf an und lass mir die liefern, meine Pizza, die ich gerne haben will. Und last but not least, wenn ich auf alles keine Lust habe, ich will es möglichst bequem haben, gehe ich zum Italiener meiner Wahl, bestelle meine Pizza und gehe wieder nach Hause. Und am Ende des Tages bezahlen muss ich überall. Ja? Und das ist das, was eben gleich bleibt. Bloß halt, für was ich bezahle, ist dann nämlich der große Unterschied. Ja? Und wie viel ich mir Gedanken machen muss.
Ja? Ja, natürlich muss man sagen, dass dann der Besuch beim Italiener wahrscheinlich ein bisschen teurer ist als die Tiefkühlpizza oder wenn ich alle Zutaten selbst mache. Das ist wahrscheinlich dann häufig auch ein Argument.
Richtig. Und das Schöne ist immer, man vergisst ganz gerne beim traditionellen, die sogenannten sind ja eh schon da Kosten, nämlich ich brauche einen Platz für den Pizzaofen, das heißt, ich muss mal Miete zahlen im Normalfall, das heißt, das muss ich mit einberechnen, dann habe ich ja die Stromkosten, da muss ich vielleicht auch nochmal für ein angenehmes Klima sorgen, das muss ich entweder heizen oder kühlen, und das vergisst man ganz gerne gegenüber dem Besuch beim Italiener, wo ich alles fertig vorfinde, Wohlfühlklima, und das, wenn ich gegenüberstelle, komme ich da auf ganz andere Preise, wenn ich diese ganzen sind ja eh schon da Kosten mit einberechne.
Ja, okay, das ist ein schöner Begriff, sind schon eh da Kosten. Ich muss mir das so vorstellen, so eine klassische Mietwohnung, so ein Backofen, der nimmt irgendwie einen Quadratmeter in Anspruch, da könnte ich ja auch monatlich die Miete einfach mal durch 80 oder 100, keine Ahnung, was man heute so an Wohnungen hat, dann umrechnen. Da kommt schon mal irgendwie wahrscheinlich ein Zehner oben drauf und dann pro Mahlzeit, die ich damit koche. Ja gut, also da ist dann wieder der Blickwinkel ein anderer auf einmal. Ja, okay, und dann die Hausratversicherung müsste ich auch noch umlegen. Das wird komplex, das wird niemand machen, aber im Prinzip, tatsächlich habe ich mir die Frage mal gestellt, was ist mit den Kosten, aber ja, wenn man das so umrechnet, ja, vielleicht hast du recht.
Ja, und ich sage immer, die Königsdisziplin ist, auf einen vernünftigen Preis zu kommen. Und das ist immer ganz klar beim Thema, was sind denn die Vorteile der Cloud? Ja? Und da bin ich da ganz schnell beim Thema, Cloud hat den großen Vorteil, ich habe keine Vorabkosten oder keine Investitionskosten, sondern ich habe nur Betriebskosten. Ja? Also dieser Wechsel von CapEx zu OPEX, ja? Den Wechsel muss ich halt, und das ist das, was der Chris vorher gesagt hat, das ist der Mindset. Ja? Sagen wir mal, wenn man mit der IT aufgewachsen ist, so wie wir, da hat man halt dieses traditionelle Denken. Und davon muss ich mich komplett rauslösen, wenn ich die Vorteile der Cloud wirklich umfassend nutzen will. Ja? Und da kommt es dann ganz klar wieder in das Thema rein, wie fange ich denn an mit der Cloud? Und da habe ich aus vielen Gesprächen gelernt, die, wo ganz groß angefangen haben, sind meistens gescheitert. Die, wo vernünftig rangegangen sind, sich rausgesucht haben, wo macht es denn Sinn für mich am meisten, die Cloud zu nutzen, die sind heute noch dabei. Und die haben es verstanden. Die haben sich die Workloads rausgesucht, wo sie gemerkt haben, ja, da habe ich den meisten Vorteil. Und das sind halt klassischerweise so Workloads, die entweder nicht rund um die Uhr laufen müssen, also 24/7 betrieben werden, sondern die auf Bedarf. Also heißt ja auch Pay-as-you-go ganz schön in der Cloud. Ja? Nämlich die Hauptkostentreiber sind halt nun mal Infrastrukturkosten. Ja? Das heißt, das sind zum Beispiel Kosten wie Compute und CPU, ja? Also und Memory. Und die fallen halt nur an, wenn ich den Workload wirklich nutze in der Cloud. Ja? Und das kann ich halt sehr gut bestimmen. Beispiel, wenn ich halt so eine Testumgebung habe, wo ich was testen will, die läuft ja nicht 24/7, sondern die fahre ich hoch, dann teste ich irgendwas, ja, und dann fahre ich sie wieder runter. Und das ist genau der Vorteil, den ich verstehen muss, dass diese Kosten dann nur anfallen, wenn ich sie wirklich aktiv nutze.
CapEx to OPEX, Capacity to Operation. Also die Expenses, die Kosten von, also ich habe da jetzt nicht große Anschaffungskosten vorher, sondern ich zahle einfach die Operationen, pay as you go, ein neuer Begriff, ein Begriff der Neuzeit sozusagen, immer vielleicht vor 10 Jahren, da gab es vielleicht pay what you want, irgendwie in der Kunst oder so, da geht dann der Hut rum, ne, so ist es nicht, sondern hier wird nach Operationen, da wird man vielleicht nach Lachern abrechnen oder so, könnte die Kunst, die Comedy-Szene vielleicht auch mal ausprobieren, pay as you love, aber okay, das haben wir heute gelernt. Ich würde mich freuen, wenn wir darüber sprechen, wie so ein Wechsel stattfindet. Ich glaube, wir sind zeitlich schon recht weit vorangeschritten und würde sagen, wir haben noch eine weitere Episode und dann nehmen wir uns Zeit, um darüber zu diskutieren, wie funktioniert dieser Wechsel von der einen Welt in die andere. Es gibt ja dann auch noch so Zwischenlösungen. Ich glaube, darüber werden wir auch reden. Und ich bedanke mich erstmal für diesen ersten Aufschlag und bin gespannt, was dann in der nächsten und gleichzeitig auch letzten Episode zu diesem Schwerpunkt dann noch so kommt. Vielen Dank euch beiden und dann bis bald.
Danke dir, Frank.
Danke dir. Bis bald, Frank.